Ja, herzlich willkommen zum Eintracht Frankfurt Podcast, Ausgabe Nummer 51. Mein Name ist René, außerdem heute mit dabei der Marvin.
Hallo.
Und unser Fußballgott-Spezialist, der Sebastian.
Hallo, hallo.
Ja, fangen wir doch direkt mit diesem grandiosen Spiel gegen Braunschweig am vergangenen Wochenende an. Mit der Anstoßzeit habe ich noch so ein bisschen meine Probleme. Ich weiß nicht, wer von euch saß am Frühstückstisch und hat Fußball geguckt?
Also ich habe mich noch gerade so regeneriert von den Samstagabend-Aktivitäten, ja, die mir ein bisschen Kopfschmerzen bereitet haben. Also ich lag auf der Couch, weil ich mich viel weiter nicht hinbewegen konnte. Ja, habe es auch nirgendwo anders hin geschafft, aber dahin habe ich es geschafft und habe ein doch gutes Spiel gesehen.
Ja, gut war das auf jeden Fall. Ich meine, du musst dich natürlich dann mit dem Mittagessen ein bisschen beeilen, ja, dass du pünktlich um 13.30 Uhr dann vor der Plotze sitzt. Das Ungewohnte ist aber eher, dass es dann so früh wieder vorbei ist. Normalerweise bist du dann ja gewohnt, so 5:30 ist immer so der Zeitpunkt, wo es dann zu Ende ist. Und dann ist es gerade nur so 2:45. Eigentlich beginnt dann jetzt erst Fußball, normalerweise, in den erstklassigen Ligen. Aber wie auch immer, also es war gut und es hat sich auch dann gelohnt, zuzuschauen und einzuschalten. Und die Eintracht hat sich ja bei der anderen Eintracht dann doch beachtlich aus der Misere gezogen. Da gab es wenig zu meckern, fand ich.
Auf jeden Fall, ich habe es auch gar nicht, ich habe es nicht erwartet. Also ich war von der ersten Minute an komplett irritiert, was ich da für eine Eintracht spielen sehe. Also zumindest Eintracht Frankfurt, weil ich das wirklich nicht erwartet hatte. Ich meine, ich glaube, das war das erste richtig gute Spiel seit einem Dreivierteljahr, und mindestens. Also ich hätte aber auch damit nicht gerechnet. In den vergangenen Wochen, das ist alles mehr oder weniger hin und her gedümpelt. Wir hatten mehr Glück als Verstand, ja, und auch mehr Glück als Können, so kam mir das vor, haben dann trotzdem unsere Punkte geholt. Aber selbst gegen Viertligisten wie Halle haben wir einen grausamen Fußball gespielt und jetzt plötzlich innerhalb einer Woche die Wandlung.
Ja. Also ich war auch überrascht, obwohl die Eintracht ja schon, also die Eintracht aus Frankfurt der Favorit dann war. Darf man nicht vergessen, dass Braunschweig ja auch ein Aufsteiger ist. Auch wenn sie jetzt mal nach 2 Spieltagen dann Tabellenführer waren. Und ich meine, die Eintracht ging da als klarer Favorit rein. Das, was mich wirklich positiv überrascht hat, ist, dass die Spieler halt wirklich extrem viel gelaufen sind und dass, wie der Marvin das schon gesagt hat, dass die von der ersten Minute an wirklich Pressing gespielt haben und ganz, ganz früh auf den Gegner draufgegangen sind. Also Braunschweig kam ja wirklich extrem selten wirklich mal in den 16er von der Eintracht rein. War auch dann wahrscheinlich ein Grund dafür, dass der Nikolov bis auf 2 Schüsse nicht groß was abzuwehren hatte. Also das war vom Laufpensum einwandfrei. Ja, wenn man den Gegners guckt, der ist fast 9 Kilometer gelaufen im Spiel. Ich glaube, das ist in der ganzen Rückrunde nicht zusammen in Summe gelaufen.
Da kannst du wahrscheinlich Saison 2010, 2011 ja. Und die davorige zusammennehmen. Da ist er wahrscheinlich so viel.
Wahrscheinlich. Also das war wirklich gelaufen, extrem, dass das Pressing so aufgezogen worden ist. Und dann war es halt mir jetzt der zweite Punkt, der wirklich positiv war, dass wirklich schnell gespielt wurde. Also das war teilweise wirklich dann One-Touch-Fußball, wo der Ball wirklich gelaufen ist und gestoppt und weitergepasst. Das hat im Mittelfeld sehr gut funktioniert. Das war ja genau das, was man vor der Saison immer in den Testspielen auch dann gesehen hat, wo jeder vom Mittelfeld so geschwärmt hat, ja, dass es dieses schnelle Mittelfeld ist, was den Ball gut nach vorne bringt, schnell nach vorne bringt. Und das war wirklich jetzt so, wie das in den Testspielen auch war. Und wie wir das eigentlich auch schon vorher hätten sehen wollen.
Ja, ich wollte gerade sagen, also im Prinzip haben sie alles das gemacht, was wir in den 2 Folgen davor bemängelt haben. Sie haben es geschafft, kurze Pässe zu spielen, sie haben schnell gespielt, sie sind gelaufen, sie haben Einsatz gezeigt, das mit dem Ballstoppen hat auf einmal auch funktioniert. Also ich weiß nicht, was die in der Woche zwischen den 2 Spielen gemacht haben, aber das muss irgendwie so ein Wundertraining gewesen sein. Ja, alle aus ihrem Gedankengefängnis rausgeholt und haben angefangen, Fußball zu spielen. Ja. Gekas war für mich somit einer der positivsten oder ja herausragendsten auf dem Feld. Also habe ich, glaube ich, vorher noch nie gesehen, dass der in den eigenen Bereich zurücksprintet, im Gegenspieler den Ball weggrätscht und damit wieder nach vorne marschiert. Wo ich auch gedacht habe, hallo, was haben sie mit dem gemacht? Und Jagba fand ich auch faszinierend, wo ja vorher immer so ein bisschen die Diskussion war, ist er jetzt fit oder nicht? Also er hat dann auch irgendwie mit angeschlagen auf dem Platz, hat dann auf dem Platz auch noch so 2-3 Mal einen vors Bein gekriegt und hat sich dann da trotzdem ordentlich durchgekämpft. Also das ist schon ein Tier, der Kerl.
Ja, das war auch sehr respektabel. Also wirklich dankbar die Leistung. Und du hast auch gemerkt, dass er dann am Ende noch ein bisschen angeschlagen war und hat sich aber trotzdem da durchgebissen, auch in der beachtlichen Schnelligkeit. Das muss man wirklich gesondert mal loben, muss ich sagen, weil das hat mir auch richtig gut die Partie von ihm gefallen. Auch von Gekas, wie ihr schon richtig gesagt habt, trotz dass er kein, sag ich mal, reguläres Tor gemacht hat. Er hat ja eins gemacht, also was für mich auch ein normales Tor war.
Ja.
Gut, hätten wir die Sache schon früher, sag ich mal, in unsere Richtung lenken können. Aber an sich ist auch keine Leistung, also von der Leistung irgendwo abgefallen. Selbst ein Lehmann hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Aber es war im Endeffekt eine runde Gesamtleistung.
Ja, aber ich meine, fairerweise muss man aber auch sagen, dass Braunschweig ist der Eintracht jetzt nicht allzu schwer gemacht hat.
Genau.
Was vielleicht ist, es ist natürlich so, dass die Eintracht extrem Pressing gespielt hat, dass die Räume extrem eng waren und dadurch wahrscheinlich Braunschweig auch nicht das Ziel, ihr Spiel aufziehen konnten. Aber auch technisch und am Ball war die Eintracht dem Braunschweig extrem überlegen. Also das hat man dann schon gesehen, ja auch wie leicht der Köhler beim 1-0 da durch die Abwehr spaziert, da drei Leute stehen lässt. Da hat man dann schon gesehen, dass es dann die individuelle Klasse ist, die dann da entscheidet. Hm. Und das war dann mit dem spielerischen Vermögen und mit dem Kombinationsfußball, der dann endlich mal gezeigt wurde, wahrscheinlich dann auch der Schlüssel zum Erfolg.
Ja, ich denke, man kann schon sagen, dass es zumindest bei dem Spiel irgendwo ein Klassenunterschied war. Die Frage ist halt nur, ob wir diesen Unterschied und auch diese Dominanz, die wir jetzt in dem Spiel gezeigt haben, auf die kommenden Spiele übertragen können.
Ja, aber du hast es ja gesehen, ja, wenn die laufen, wenn die Mannschaft läuft und wenn das Mittelfeld in Bewegung ist, dann funktioniert das auch. Und ich meine, das Mittelfeld, glaube ich, dass die Spieler, die da auf dem Platz stehen im Mittelfeld, die sind in der Lage, wirklich das mit jeder anderen Zweitligamannschaft aufzunehmen. Im Sturm bin ich mir auch relativ sicher, dass da die individuelle Klasse wesentlich größer ist als bei den anderen. Das große Fragezeichen steht für mein Dafürhalten im Bereich der Doppelsechs und der Viererkette hinten. Die wurde ja nicht wirklich jetzt auf die Probe gestellt und insbesondere Schwegler war zwar okay, hat jetzt keinen überragenden Tag gehabt, aber solide. Aber Lehmann ist so extrem stark abgefallen und da muss man dann wirklich gucken, wenn das jetzt wirklich gegen eine Top-Mannschaft aus der zweiten Liga geht, wie jetzt gegen Düsseldorf, was das dann wirklich wert ist.
Hm. Was für mich spannend ist oder was ich so jetzt ja nicht erwartet hatte, war, dass jetzt diese Torwartgeschichte mehr oder weniger jetzt wieder so ein bisschen in Frage gestellt wurde. Man, nachdem er den Oka im Pokal gebracht hatte, war ja im Prinzip eigentlich klar von wegen, ja, wird dann so eine Geschichte Oka im Pokal und Kessler in der Liga. Aber jetzt das Ganze dann doch nochmal zu drehen und zu sagen, der macht mich jetzt irgendwie, Oka macht mich da jetzt sicherer von der Leistung her, wundert mich dann doch irgendwie wieder so ein bisschen.
Naja, man muss sagen, die Leistung am Sonntag gibt Armin Fee recht, weil selbst die relativ junge bzw. wenig eingespielte Abwehr hat ja auch am Sonntag war es keine Fehler gemacht. Also im Endeffekt muss man wahrscheinlich sagen, dass Fee recht damit hat, dass Nikolov jede Abwehr bzw. unsere Abwehr momentan sehr viel Stabilität verleiht und deswegen diesen Wechsler durchgezogen hat. Auch wenn ich es, wie gesagt, perspektivisch nicht gut finde. Für mich wäre es besser gewesen, wenn wir endlich mal einen jüngeren Torhüter dauerhaft eingesetzt, aber wahrscheinlich, wie das halt so ist, verfügt er nicht über die notwendige Konstanz und nicht diese Fähigkeiten, die Nikolov hat, allein um seine Abwehr irgendwie zu besänftigen.
Ich glaube, das ist der Punkt, ja, dass es so um die Besänftigung der Abwehr geht. Ich glaube nicht, dass der Kessler vom Reaktionsvermögen oder als Torwart an sich unbedingt so wesentlich schlechter ist als der Nikolov, sondern wenn du das dir anguckst, ja, dass du mit dem Andersson da einen stehen hast, der noch relativ frisch ist, der noch jung ist und mit dem Schildenfeld, die wirklich noch nicht so eingespielt sind, obwohl der Schildenfeld ja wirklich schon eine Leistungssteigerung hinter sich jetzt hatte, im Gegensatz zu den anderen Spielen. Dann ging es, glaube ich, wesentlich wirklich darum, die Innenverteidigung ein bisschen zu stabilisieren, genauso wie das gegen Halle auch schon war, und da ein bisschen Ruhe reinzubringen. Und das kann er, da ist der Nikolov als alter Dino natürlich genau der Richtige für. Insbesondere, wenn man gesehen hat, wie nervös der Kessler auch in den Spielen für die Eintracht war, in den ersten beiden. Und dass er damit sich zu sehr mit sich selbst beschäftigt war, anstatt die Abwehr dann zu ordnen. Und da fand ich die Entscheidung für Nikolov dann auch absolut nachvollziehbar. Perspektivisch ist es natürlich jetzt dieses große Fragezeichen, ob das so clever ist. Aber wenn das mal da hinten steht, dann glaube ich, wird auch relativ schnell den Kessler wieder ins Tor stellen. Der Nikolov wird mit Sicherheit da keinen Stammplatz deswegen jetzt haben.
Das war jetzt meine nächste Frage, die wollte ich euch jetzt gerade stellen. Ja, denkt ihr denn, dass es jetzt halt wirklich so eine Sache ist, die du jetzt über die komplette Saison durchziehst? Könnte ja auch sein, ja. Also das würde ich für grundlegend halt irgendwo falsch halten, aber ich meine, unmöglich ist nichts, ja. Aber ist es jetzt eine Entscheidung, wo du sagst, okay, die Entscheidung habe ich jetzt gefällt und jetzt bleibt der Nikolov endgültig im Tor? Oder geht es erstmal nur darum, dass wir uns jetzt einen Punktepolster verschaffen und wenn die Lage ein bisschen besser ist und wir uns in den oberen Regionen festgesetzt haben, dass wir dann wieder sagen, Kessler, wir probieren es nochmal mit dir?
Ja, ich glaube, das ist eine pragmatische Entscheidung. Das ist nicht gegen Kessler, das ist für Nikolov in dem Fall. Und das ist eine pragmatische Entscheidung, um die Abwehr zu stabilisieren. Und wenn die sich da mal gefunden haben, Innenverteidigung, Außenverteidigung und das harmonisiert, dann bin ich mir sicher, dass der Fee, der ja auch bekanntlich ein Faible für junge Spieler hat, da auch den Kessler wieder reinstellt.
Er muss diesen Schritt irgendwann gehen. Ich halte es für vollkommen, das weiß er auch, falsch, den Nikolov dann ja jetzt über die Saison spielen zu lassen, weil dann hast du nachher wieder so ein Bayern-Phänomen, in Anführungszeichen, dass du eigentlich einen jungen Torwart hast, der eigentlich auch was kann. Den du aber dadurch, dass du ihn nicht zum Einsatz bringst, dann nachher halt verkraulst und dann hast du am Ende des Jahres wieder das Problem, dass du dann unter Umständen mit zwei neuen Torhütern anfangen musst, weil Nikolov wird ja auch auf Dauer nicht jünger. Wobei es für den Kessler dann natürlich nicht einfach wird, wenn Nikolov jetzt gute Leistung zeigt, die ganze Mannschaft stellt sich auf ihn ein, besonders die Abwehr hinten und du hast dann natürlich den gewissen Druck da, dass du dann ähnliche Leistungen bringst wie derjenige, der vorher da drin gestanden hat. Also das macht es für ihn sicherlich nicht einfacher.
Ja, ich glaube aber, also das ist, ich glaube, dass das wirklich die richtige Entscheidung ist, Nikolov da hinten drin zu lassen. Erstmal, bis das wirklich steht. Ich glaube, dass Trainer und Torwarttrainer das auch so hinbekommen, dass wenn der Kessler dann als Stammtorhüter dann gesetzt sein sollte irgendwann, ja, dass man das dann auch alles mit der Viererkette vorher zusammen zum Harmonisieren bringt und dass das dann funktioniert. Da würde ich mir jetzt nicht so die Gedanken machen.
Ja, du hast halt auch den Vorteil, dass sich Nikolov sowieso auch nicht beschwert, ja? Also ich meine, das ist ein mannschaftsdienlicher Spieler, der muckt auch nicht auf, wenn er sich auf die Bank setzt, der hat wahrscheinlich seine Meinung und versucht dabei immer das Beste zu geben und dann passt es schon. Mich hatte zum Beispiel auch gewundert, dass Nikolov jetzt auch nach dem Sonntagsspiel überhaupt Interviews gegeben hatte, weil ich habe schon ewig lang kein wirkliches Interview mal von Nikolov gesehen. Also gut, vielleicht ging es an der blonden Frau, die ihn, nicht der blonden, aber an dieser brunetten Frau oder an der Frau generell, die ihn interviewt hat, dass er dann was gesagt hat, aber ich fand es auch, war okay anscheinend, war auch ein guter Tag für ihn. Ne?
Ja, war auch gut, weil er hat gut gespielt. Ja. Ja. Ich meine, hat auch zwei Dinger gut rausgeholt, meine, eine Schuss war in der zweiten Halbzeit, den hat er super rausgefischt, also
stimmt.
Zu null gespielt und dann noch zwei gute Szenen gehabt. Besser geht's noch nicht.
Ich will auch nichts beschreien, aber er hat selbst die Bälle alle sicher gefangen. Ja? Ja. Also jetzt nicht irgendwo nach vorne abklatschen lassen.
Strafraumbeherrschung, ja. Bälle vom Himmel gepflückt.
Ja, deswegen.
Kennt man gar nicht.
Also, es war schon gut. Es hat im Spiel insgesamt gut getan. Ja. Wir müssen halt sehen, wie es weitergeht. Aber ich denke, von der Punkteausbeute tut es uns wahrscheinlich momentan gar nicht schlecht, dass er spielt.
Ja. Vermutlich nicht, nein. Also ich denke auch, dass es durchaus nach der jetzigen Situation und Leistung die sinnvollste Entscheidung ist. Aber sollte halt keine Entscheidung auf Dauer sein. Damit machen wir uns halt wenig Freunde. Das war im Prinzip so meine Aussage dahinter.
Ja.
Lass mich mal in die Liste gucken. Was haben wir noch? Wir hatten zu dem Spiel von gegen Braunschweig noch eine Frage vom Christian über Facebook, so unser Hauptfragensteller im Moment, glaube ich.
Schönen Gruß.
Genau, schönen Gruß an dieser Stelle. Weitere Fragen gerne willkommen. Kann auch mehr als eine sein, aber nicht mehr als fünf, sonst wird die Sendung so ewig lang. Die Frage ist so mehr oder weniger, ob wir jetzt trotz oder mit Gekas das System Gekas überwunden haben, weil er sich ja jetzt dann so sehr, auch ohne dass er trifft, in den Dienst der Mannschaft gestellt hat. Und ob wir jetzt halt eben mit dieser Einstürmer-Variante, also eben dem System Gekas, was ja auch, wenn ich Fee, glaube ich, so richtig in Erinnerung habe, was er in dem einen Interview gesagt hat, momentan so sein präferiertes Spielsystem ist, ob wir es trotz diesem gesetzten System geschafft haben, damit nicht zu statisch zu sein.
Also ich glaube, man darf hier gar nicht vom System Gekas reden. Ja, auch wenn die Taktik die gleiche ist, ein 4-2-3-1 und den Gigas vorne alleine, ist es doch, wenn er so spielt wie gegen Braunschweig, was vollkommen anderes als das, wie es in der Rückrunde oder in der ganzen Zeit bei der Eintracht vorher von Gigas zu sehen gab, wo er wirklich nur vorne gewartet hat und nicht keine Wege gegangen ist und einfach darauf gewartet hat, dass der Ball irgendwie zu ihm kommt. Ja, daraus resultierten ja immer diese langen Bälle von Zavellas und von Ochs nach vorne in der Hoffnung, dass er den Ball bekommt. Aber so, wie er jetzt gegen Braunschweig gespielt hat, dass er sich zurückfallen lässt in die eigene Hälfte, den Ball dort auch erobert und einen neuen Spielzug einleitet, das ist für meiner Meinung nach nicht das System Gekas, was es unter Skibbe noch gab, sondern das ist eigentlich so, wie man sich einen Stürmer in dem 4-2-3-1 vorstellt. So muss das funktionieren und so viel muss der auch laufen und so muss der gehen. Und dann ist es auch vollkommen legitim, wenn er da vorne steht.
Ja, ich meine, wir haben das ja auch schon im Pokal gegen Halle gesehen. Da ist er ja auch schon mehr gelaufen. Ne? Da war zwar noch ein anderes System, aber da hat er sich auch schon vermehrt eingesetzt. Die einzige Frage, die ich halt dazu habe, ich kann dir da auch nur zustimmen, Sebastian, die einzige Frage, die ich habe, was sind seine Motive? Ist es jetzt einfach ein wirklicher Wechsel vom System beziehungsweise von seiner Motivation, dass er jetzt plötzlich mehr läuft? Oder hat es andere Motive? Also will er jetzt vielleicht doch noch wechseln und sich jetzt damit anbieten? Oder können wir guten Gewissens darauf vertrauen, dass er das Fee ihn so gut unter Kontrolle hat, dass er jetzt immer so viel läuft?
Ja, ich glaube, das ist aber dann in die Glaskugel reingeschaut. Ja? Ich meine, dieses Hin und Her, gerade bei dem GKS-Wechsel oder Nicht-Wechsel, das glaube ich, geht ihm wahrscheinlich auch ziemlich auf den Senkel. Erst will man unbedingt abgeben, dann nicht, dann will man doch unbedingt abgeben. Jetzt liefert er mal zwei gute Spiele ab oder ein gutes und ein überragendes. Und dann springen sofort wieder aus den Löchern. Der Hübner sagt, er wäre blöd, wenn man Qualität jetzt ziehen lässt. Und das sind, vielleicht ist es auch irgendwie eine Nebelkerze, was jetzt irgendwie noch geworfen wird, ja, seitens Fee und Hübner, um den Kaufpreis wirklich dann hochzutreiben. Aber angesichts der Alternativen bei der Eintracht, ja, mit Hoffer, von dem man noch wirklich nicht viel gesehen hat.
Gar nichts,
ja. Und Fenin, der meiner Meinung nach ein echt guter Stürmer ist, wenn er mal Spielzeit bekäme und sich wirklich auch mal dann eine Saison mal wirklich vorne gesetzt wäre, wird er bestimmt sich auch weiterentwickeln. Aber die Zeit hat er einfach jetzt momentan nicht. Und dann bleibt ihm nichts anderes übrig, als er so einen alten Hasen, so einen erfahrenen Stürmer wie Gekas vorne einzustellen. Also ich fände es grob fahrlässig, ihn wirklich gehen zu lassen. Ich meine, wenn er wirklich doch irgendwie 2,5 Millionen einer für ihn bezahlt, dann ist es auch okay. Da kriegt man wahrscheinlich auch noch einen anderen guten Stürmer für 2,5 Millionen. Aber der ist natürlich jetzt auch eingespielt, der kennt auch das System und anscheinend hat der Fee ja einen ganz guten Draht zu ihm. Ja, im Gegensatz zum Skibbe,
ja,
wie das vorher war. Und da bin ich mir nicht so sicher, ob man sich da jetzt nicht unnötig noch eine Baustelle aufmacht.
Die Frage ist, glaube ich, an der Stelle, welche Alternativen du dann in der Hinterhand hast. Also ich glaube nicht, dass Fee und Hübner ihn abgeben würden, wenn sie nicht einen adäquaten Ersatz bereits irgendwie an der Hand hätten.
Das ist ja auch die Frage, weil viele, beziehungsweise Hübner und Fee, sind sich anscheinend einig, dass sie jetzt einen anderen Stürmtyp brauchen. Ja, sie einen, wie Meierhofer, der immer kursiert wird, so einen großen und so weiter und so fort, weil du drei sehr ähnliche Spielertypen hast. So, ist es sinnvoll? Also ganz ehrlich, ich hätte Bauchschmerzen damit, wenn wir jetzt GKS gehen lassen würden, wonach es ja momentan gar nicht aussieht, und dafür einen Meierhofer holen.
Ich finde das grob fahrig, ja, weil der Fenin ist für mich kein Mittelstürmer, den kannst du irgendwo auf die Außen stellen oder mit zwei Stürmern, wenn du vorne spielst, da funktioniert das ganz gut, aber als einzige Spitze geht er auch unter in seiner jetzigen Form. Und vom Hoffer haben wir eben gesagt, ja, kannst du auch in die Tonne treten, zumindest das, was es jetzt gezeigt hat. Da muss auch noch mehr kommen. Das Risiko ist einfach viel zu groß. Ja, wirklich jemanden, der für die Mannschaft so viel arbeitet, also jetzt vorausgesetzt, er macht das natürlich so weiter. Ja,
ja, genau.
Vorausgesetzt, er macht das so weiter. Aber in der Verfassung und in der Leistung, die er jetzt gegen Braunschweig gezeigt hat, da ist es grob fahrlässig, den Weg gehen zu lassen.
Mhm. Ja, denke ich.
Und wie sieht es dann aus? Halten wir an Fini noch fest? Weil, ich meine, du sagst es, ja, er ist ein talentierter Spieler, das denke ich auch. Und ich mag ihn, ich finde ihn persönlich total sympathisch. Ja, und er ist ein guter Spieltyp, aber meine Güte, er hat in der Zeit, in der er bei der Eintracht war, nicht wirklich viel gebracht.
Nee.
Und Fenin ist immer Gegenstand von Gerüchten, Transfergerüchten in dem letzten Vierteljahr gewesen. Und deswegen kann schon sein, dass da was dran ist. Neuchâtel hatte irgendwie mal die Fühler nach ihm ausgestreckt. Wir wissen es nicht genau, ist jetzt nichts Näheres bei rumgekommen. Aber wenn du einen Spieler verkaufen musst, und Hübner will ja anscheinend einen anderen Stürmertyp dann bei der Eintracht noch sehen, dann wäre Fehnin wahrscheinlich derjenige, der am ehesten verkauft werden würde, oder?
Wahrscheinlich. Ja. Wahrscheinlich. Ich, also wie gesagt, ich finde Fehnin gut, aber der muss halt zu seiner Leistung finden. Und das dauert jetzt einfach zu lange. Das hätte er irgendwie in den letzten ein, zwei Saisons, da hätte er sich durchsetzen müssen und dann wäre er bestimmt eine gute Option jetzt für die zweite Liga, um sich da Selbstvertrauen zu, mit Toren zu schießen. Das würde bestimmt alles klappen, aber dann müsste er seine Form erreichen und das hat er einfach noch nicht.
Also ich persönlich mag ihn auch und mag sein, dass er Talent hat, aber irgendwie so wirklich gezeigt hat er es nicht. Also wenn ich einen Stürmer abgeben müsste als Sportdirektor, Trainer, wäre Fehnin, glaube ich, jetzt so der Kandidat Nummer 1 auf meiner Liste.
Weil du Hoffer zum Beispiel auch gar nicht abgeben kannst, weil du ihn erst geholt hast. Das ist halt auch so eine Sache. Sonst würde man sagen, okay, gerade wieder Rolle rückwärts. Ich meine,
obwohl der Hübner gesagt hat, dass der natürlich auch mit Fehleinkäufen rechnet.
Ja, klar. Das ist, also, ja, ist auch ganz natürlich. Ja, wenn du 10 neue, wie viele Leute haben wir momentan geholt? Ich glaube 9 oder 10 Neuverpflichtungen.
10 oder 11. Ja. Also wenn du dir das anguckst, die ganze Fluktuation, die auch in Duisburg geherrscht hatte, wo der Hübner dann noch das Zepter geschwungen hat, da würde es mich nicht wundern, wenn wenn ein, zwei von den Einkäufen, die wir jetzt getätigt haben, im Winter wieder abgehen würden.
Wohl noch immer. Ja, klar, ich hab den Wink mit dem Zaunfall, den du letztens auch schon irgendwo manifestiert hast, ist mir letztens schon mal aufgefallen, wo du da leise Kritik dran geübt hast an dem Konzept von Hübner, dass er relativ viel die Spieler gewechselt hat, wobei halt mit Duisburg muss man auch immer sagen, das waren auch immer viele Laien, ja, wo die Leute halt, wie auch jetzt bei der Eintracht, im Zweifel nicht eingeschlagen sind oder du überhaupt keine Kaufoption hattest, wie im Fall vom Koch in Duisburg, ja, dann war das halt zwangsläufig, dass die Rolle wieder rückwärts gemacht wurde. Aber natürlich, das ist halt auch so eine Sache, ich kann mir auch gut vorstellen, dass einige, ja, wie es halt so ist, das ist auch der Vorteil jetzt bei dieser Leihe mit Kaufoptionssache, wenn sie nicht passen, ist kein Problem, dann gibst du sie wieder ab, ne?
Ja, ich meine, fürs Mannschaftsgefüge ist es natürlich, sag mal, kostenseitig, ja, oder für die finanzielle Situation bei Eintracht, das ist natürlich gut, wenn das risikolos alles vonstatten geht. Fürs Mannschaftsgefüge, glaube ich, ist es dann immer besser, wenn du dann wirklich einen Stamm hast von 10, 12 Spielern, Minimum, die auch dann wirklich längerfristig an den Verein gebunden sind und mit dem man dann wirklich Perspektiven aufzeigen kann. Das geht halt dann schwer, ja, wenn du dann immer so rotierst und ständig dann dir Spieler holst, die man ausleiht und dann wieder zurückgibt oder abgibt oder wie auch immer.
Na gut, aber wir haben ja auch gesehen, was gebracht hat, dass wir einen großen Stamm hatten, der immer bei der Eintracht blieb, ne?
Ja.
Und uns im Endeffekt wieder in die zweite Liga geführt hat, ja?
Also, ja, muss halt auf die richtigen Leute dann setzen.
Ja, genau, das ist halt auch so eine Sache, ne? Naja.
Ich glaube, die Taktik mit der Leihe ist dadurch jetzt erstmal die richtige. Ich meine, du siehst dann schon, nur weil wir jetzt relativ viele Spieler ausgeliehen haben, heißt das ja nicht, dass die dann nachher auch unter Umständen längerfristig bei uns bleiben. Man kann sie halt jetzt so auch relativ gut testen und wenn es halt nicht passt ins Mannschaftsgefüge, dann gibst du ihnen halt keinen Vertrag, sondern jagst es halt wieder vom Hof. Also von daher ist die Variante jetzt schon nicht so verkehrt.
Ja.
Und dass du, wenn du viele Spieler einkaufst, die du ja auch vorher nur mal in so einem Testtraining und vom Papier her dir aussuchst, dass du dann vielleicht nach dem zweiten, dritten Spiel feststellst, naja, der hat jetzt doch nicht gepasst und es ist dann halt ein Fehleinkauf. Ja, ich glaube, das gehört in dem Geschäft halt auch einfach dazu.
Ja. Mhm. Ich meine, da sind ja auch noch viele, von denen man jetzt gar nicht so viel gesehen hat. Der Hoffer haben wir schon gesagt, hier Stefan Bell, das sind alles noch Spieler, da weißt du gar nicht, was sie noch bringen. Oder auch Kessler ist noch auch noch so eine, ja, so eine Glaskugel, ob das wirklich Sinn macht, den langfristig anzuhalten. Ja, vielleicht merkt man irgendwann, okay, das passt einfach nicht so. Und er ist nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben. Ähnlich wie beim Fährmann. Und da muss man auch nochmal dann umdisponieren.
Ja. Ja, wobei halt, wie gesagt, auf der Torhüterposition muss der Schuss dann irgendwann auch mal sitzen. Also hast du jetzt nicht immer Ewigkeiten Zeit. Deswegen war das einzig Positive an der zweiten Liga, dass sich Spieler oder Torhüter auch mal eingewöhnen können, mal ein bisschen mehr Spielzeit bekommen, weil der Druck eigentlich in der zweiten Liga nicht ganz so groß ist wie in der ersten halt, habe ich mir gedacht, ne? Aber, beziehungsweise davon bin ich ausgegangen, aber den ersten Spielen zu urteilen, hat sich Kessler halt doch den Druck gemacht.
Ja, aber das ist die Geschichte Marvin, ja, die gibt es bei der Eintracht schon seit 6, 8 Jahren. Ja,
ja,
das ist
genau.
Und das, dass man das nicht vernünftig lösen kann in der Zeitraum, das ist, spricht nicht unbedingt jetzt auch dann ja, für das sportliche Vermögen auf der Position.
Das war mit
Zimmermann und Fährmann und dann aus der U23 Torhüter getestet. Irgendwann muss es halt mal sitzen.
Genau, deswegen wird es langsam mal Zeit. Und da müssen wir uns jetzt ernsthaft Gedanken machen. Und wenn wir erkennen, dass der Kessler das halt immer noch nicht ist. Ich meine, es gibt ja immer noch genügend Torhüter auf dem Markt. Ja. Natürlich ist es klar, dass man jetzt in der Sommerperiode, Transferperiode da jetzt nicht nochmal irgendwie großartig agieren werden. Das wäre auch vielleicht ein bisschen, würde das Gehaltsgefüge beziehungsweise den Transferrahmen eindeutig sprengen. Aber es sind immer noch genügend Leute auf dem Transfermarkt, wenn ich an Sippel denke, der zwar persönlich beziehungsweise private Probleme anscheinend hat, aber auch in Hildebrand, okay, das ist jetzt auch wieder ein anderes Thema, aber es gibt noch genügend Torhüter. Ne? Insofern muss man nicht mit Nikolov ins 45. Lebensjahr dann irgendwann gehen. Ne?
Ja.
Vielleicht gibt es ja auch nach dem Comeback vom Lehmann auch nochmal ein Comeback vom Oli Kahn, wer weiß.
Und nicht bei der Eintracht.
Ja. Wahrscheinlich nicht.
Kommen wir doch vielleicht nochmal kurz zu unserem Mittelfeld, speziell zu unserem Brasilianer, der eigentlich gar kein Brasilianer ist, aber am Wochenende Tricks gezeigt hat, wie einer, der Herr Meier. 4 Tore hat er jetzt schon geschossen in der Saison.
Das 5. Ist
5? Waren es 5? Entschuldigung.
weitaus
mehr als in der letzten Saison, ja.
Und ein Assist dazu, ja. 6 Scorerpunkte nach 3 Spieltagen.
Leute, das muss dich doch besonders glücklich machen, Sebastian, ja, oder?
Das ist für mich ein innerer Reichsparteitag quasi. Ja, ich meine, das jetzt mal ernsthaft, ja, das sind diese, gerade auch, ist egal, ob das jetzt Meier oder ob das auch Köhler ist, ja. Die haben natürlich grottig gespielt in der Rückrunde der letzten Saison, ja. Aber da haben alle grottig gespielt. Das Kollektiv war einfach schlecht und das hat natürlich abgefärbt. Da war keiner, der irgendwie rausgestochen hat. Insofern war das natürlich jetzt immer so ein bisschen unkenartig, dann zu rufen nach der Saison, ja, Köhler, Meier verkaufen, die nichts können, bla bla bla. Haben wir alles dann gehört. Und dass der Meier und auch dass der Köhler gute Fußballer sind, ja, das haben sie in der Vergangenheit ja schon oft genug unter Beweis gestellt. Ja, gerade der Meier mit seinen 10 Toren, die er geschossen hat mal in einer Saison, da weiß man, dass der vorne treffen kann und dass der auch gut für das Spiel ist. Auch wenn er halt immer ein bisschen unscheinbar ist. Das kann man ihm vielleicht auch danach sagen. Aber ich glaube, in der zweiten Liga, es wäre so grob fahrlässig gewesen, wirklich Spieler wie Köhler oder Meier zu verkaufen, weil die wirklich ja technisch so überlegen sind im Großteil den anderen Spielern in der zweiten Liga.
Tut mir leid, doch, aber wenn ich schon ernsthaft die Köhler in deine Überlegung oder in das, was du gerade gesagt hast, mit Einbeziehung, tut mir leid, muss ich gerade mal ein bisschen schmunzeln. Ja, also,
solange man Köhler nicht Ecken schießen lässt, ist das alles okay.
Und Freistöße.
Und Freistöße, ja, das ist natürlich, das ist das andere wieder, ja. Aber du hast es gesehen auf der linken Seite. Ich meine, ich habe das auch mal gesagt, ja, ich will auch mal Korkmaz auf der linken Seite nochmal sehen, anstatt Köhler. Aber Köhler hat es gezeigt, dass der auf der linken Seite in dem Spielsystem, dass er das kann, dass er da richtig ist. Ja. Wenn man ihn natürlich hinten reinstellt, weil sich der linke Verteidiger eine gelb-rote Karte holt und er dann aushelfen muss hinten, dann braucht man nicht zu wundern, wenn er halt nicht 100% Leistung erbringt oder wenn es nicht so aussieht, wie, als ob der linke Verteidiger spielt. Das hat er oft oft machen müssen in der Vergangenheit, ja. Der ist ja, hat ja überall gestanden irgendwann mal.
Aber er ist und wird nie ein Linksverteidiger werden.
Nein.
Aber man hat ihn auch auf der Linksaußenposition schon ganz anders gesehen. Also ich meine, da kam jetzt gegen Braunschweig so ziemlich jede Flanke, die er geschossen hat, an und die sahen auch alle schick aus und die sind auch nicht irgendwie im Nachbarstadion gelandet, aber da haben wir auch schon ganz andere Zeiten gesehen.
Ja, hat man, definitiv. Definitiv. Aber das, wenn der auf der linken Mittelfeld spielt und offensiv ausgerichtet ist, dann ist es wirklich selten, dass der da wirklich schlecht spielt. Ich sage nicht, dass er immer top ist und super, oft genug auch durchschnittlich, aber es ist nicht so, dass es dann irgendwie schlecht wäre.
Ja, naja, gut, oh ja, also mit Köhler, da, ja, gebe ich, wie gesagt, habe ich so ein bisschen meine Probleme mit, aber bei Maier gebe ich dir vollkommen recht, ja. Ich meine, ich hatte auch vor der Weltmeisterschaft 2010 hatte ich auch gefordert, dass der ruhig mal nominiert werden könnte, weil er wirklich auch eine richtig gute Saison gespielt hat. Ich glaube, das war die 10-Tore-Saison und wenn das nicht die, nee, die 10-Tore-Saison war, nee, das war, glaube ich, also defensives Mittelfeld für ihn total ungewohnt, aber trotzdem sehr, sehr gut gespielt hat, ja. Also der Meier verfügt über die Fähigkeiten, auch in einer gewissen Weise ein Spiel zu entscheiden. Aber das hat natürlich auch in der Rückrunde gefehlt, grandios gefehlt, das ist auch grandios gescheitert. Aber gut, vielleicht haben sie jetzt auch eingesehen, dass es jetzt auch an ihnen liegt, die Sache wieder aus, den Dreck wieder aus dem Kahn zu ziehen. Und der Meier macht für mich alle Anstalten, auch ohne seine 2 Tore hat er auch ein ordentliches Spiel gegen Braunschweig gemacht, den Kahn hier wieder umzustoßen.
Also da, ich sag, das Mittelfeld, ja, das so, wenn die so stehen, das ist top. Und da, ich meine, man muss auch da fairerweise sagen, ja, dass natürlich auch Rode da sehr gut reinpasst in das ganze Konzept im Mittelfeld. Der hat ja richtig Dampf gemacht gegen Braunschweig. Und der hat eigentlich das Spiel so nach vorne gestaltet. Das war ja die, sag mal, das Offensivspiel war ja wirklich dann, wurde über Rode immer meistens dann eingeleitet und der ist dann nach vorne gestürmt, während dann Meier irgendwie noch ein bisschen weiter hinten rumgeturnt ist und dann ein bisschen nachgerückt ist. Wie er es halt in seiner 10-Tore-Saison dann auch so gespielt hat.
Ja, Rode ist halt auch ein Rohdiamant, das erkennt man auch. Und ich denke, die zweite Liga tut ihm da momentan auch gar nicht so schlecht. Ist auch ein bisschen kämpferisch gesehen, muss sich ein bisschen mehr durchbeißen, aber man hat gesehen, gegen Braunschweig hat das gut funktioniert. Ich hoffe, dass er halt seine Leistung stabilisieren kann. Dann kann das einer der größten Gewinner werden, weil ich sag mal so, von dem Steigerungspotenzial, beziehungsweise von dem Potenzial, was er vielleicht für die kommenden Saisons hat, geht's bei ihm am weitesten, könnte es bei ihm am weitesten bergauf gehen.
Ja. Sehe ich auch so. Also Mittelfeld brauchen wir nichts groß zu wechseln. Auch wenn
Nee.
ich gerne mal Kock mal sehen würde. Ja.
Ja, aber
Dann,
guck mal.
vielleicht dann, wenn Köhler wieder hinten auf die Jagdpa-Position muss.
Ja, aber das hast du doch gemerkt lass mich überlegen, das war gegen Halle war das doch, da wurde doch
Gegen
Korkmaz
Halle.
eingewechselt, ja?
Ja.
Da wurde Korkmaz eingewechselt, weil Jagdpa raus musste. Und das war ganz grausam. Kockmaz hat auch da nichts gebracht gegen den Viertligisten. Also
Ja.
Kockmaz scheint für mich auch überhaupt nicht in Form zu sein. Ich mag den Kerl auch, ja. Ich finde ihn auch ein grundsympathischer Kerl. Ja, der geht auch immer beim Training mit den Fans und so weiter und so fort sehr sympathisch um. Aber spielerisch ist es anscheinend bei der Eintracht funktioniert es bei ihm nicht.
Ja, aber er hat ja auch keine Spielpraxis. Ja. Wann hat denn der Mann das letzte Mal wirklich mal 5 Spiele am Stück durchgespielt?
Ja, in Bochum halt, ne?
Genau.
Ja.
Herzlichen Dank.
Ja.
Also das ist halt dann auch dann extrem schwer, ja. Das ist
Ja.
ähnlich wie bei Fenin.
Ja, das stimmt schon. Ja. Es ist nicht
Oder?
einfach. Ja.
Die sind nur gut, wenn sie zusammen grillen.
Ja, und du siehst halt, ja,
Ja,
auf jeden
selbst
Fall.
dann nicht.
Selbst dann nicht.
Aber gut, du siehst, es gibt halt auch Leute wie Matmur, die kommen rein und die sind gleich integriert. Ne? Es ist halt, es gibt Schnellstarter und es gibt Leute, die müssen sich in das Spiel halt erst reinfinden. Ne? Matmur ist so eine, ich weiß nicht, dem gefällt es wahrscheinlich gar nicht, aber immer wenn er reinkommt, sorgt er für die eine oder andere, für den einen oder anderen Akzent im Spiel. Ne? Das hast du auch gesehen, als er den Pass dann schön zum Meier geschlagen hat. Ich weiß nicht, ob es zum 2 oder zum 3-0 war und der Meier dann einfach mal ganz trocken die Kugel eingelocht hat. Ne? Das ist schon eine feine Sache. Also Matmur, auch wenn er nicht Stamm spielt, ist es auf jeden Fall schon mal Pluspunkt.
War ja bei beiden Toren, hat er ja vorgelegt.
Das ist sogar bei beiden, ja.
Ja, funktioniert Mannschaftsgefüge momentan auch ganz gut und er und Rode da auf rechts, also so nacheinander oder halt mal im Wechsel, das ist, glaube ich, sowas, was durchaus für eine längere Zeit funktionieren könnte.
Ja.
In Summe können wir, glaube ich, sagen, gutes Spiel. Braunschweig hat es uns leicht gemacht, aber trotzdem haben wir Leistung gezeigt. Von daher die 3 Tore und die 3 Punkte auf jeden Fall verdient.
Brauchen gar nicht mehr auf das nicht gegebene Tor zu sprechen kommen, weil wir eh 3 Tore geschossen haben. Das ist dann auch immer so eine Sache.
Ja, also klar, wenn man das im Nachhinein dann hast du schon in den Wiederholungen und so weiter, dann sieht ja, aber am Ende des Tages ist es so, der Mensch in dem komisch anderen farbenen Hemdchen da auf dem Platz entscheidet und wenn der sagt, ist kein Tor, dann ist es kein Tor. Also
Ja,
ich
gut.
will da jetzt keine Diskussion anfangen über irgendwelche Chips in den Bällen und Tralala und Torschiedsrichter und hast du nicht gesehen, brauchen wir nicht.
Zum Glück
Hat ja
ist
auch
es eh
so
nicht
gelangt.
angefangen. Genau, das ist ja.
Beim nächsten Mal kriegen wir dann wieder ein Tor zugesprochen, was keins war, und dann haben wir es unterm Strich wieder. Also von daher.
Wir kriegen nie ein Tor zugesprochen, was keins war.
Jetzt glaub doch mal dran.
Wie heißt er nicht FC Bayern und dass der Helmer das, den Ball überhaupt gar nicht ins Tor trägt und es wird trotzdem gepfiffen. Nee, nee, so Sachen.
Doch. Das steht auf meiner Glaubensliste. Direkt neben Kayo, wird Torschützenkönig, steht drauf, wir kriegen ein Tor zugesprochen.
Das ist aber eine komische Liste.
Eine sehr unglaubwürdige Liste. Aber gut, der Weihnachtsmann hat auch was zu tun. Ne? Das ist ja okay.
Genau. Ziemlich am Ende vom Spiel gab es dann wohl noch eine kleine Aktion abseits des Platzes, und zwar hat da irgendeiner wieder eine große Zigarre mit in den Block genommen und hat die dann da am Ende angezündet. Da gab es ja dann diesen DFB-Kontrollausschuss, der da mit seinem Vermittlungsverfahren hast du nicht gesehen, und heute kam dann raus, dass man entsprechend Reaktion zeigen wird und dass es in den nächsten drei Auswärtsspielen
Auswärtsspiel, ja.
Genau, Auswärtsspiel, das heißt gegen den FSV, gegen Cottbus und gegen Dresden werden keine Anträge auf Choreo und keine pressefremden Anfragen für die Innenraumakkreditierung zugelassen. Wir lernen es nicht, oder?
Naja, also wie gesagt, also ich sag mal so, ich bin ja keine, ach, ich habe ja genau generell kein Problem damit, wenn Pyro geordnet abläuft, ja, wenn die gezündet wird und jeder weiß davon vorher Bescheid, dann gibt es ja auch gewisse Sicherheitsmaßnahmen, die dann ergriffen werden, ohne dass jemand zu Schaden kommt. Ich mag das eigentlich auch, muss ich sagen. Ja, solange das so im geordneten Rahmen passiert. Ich weiß nicht genau, wie es abgelaufen ist. Ich habe das jetzt nicht so wirklich mitverfolgt. Aber es ist halt grundsätzlich ärgerlich, weil gerade momentan müsstest du auch als Eintracht-Fan einfach wissen, dass du dir gar nichts erlauben kannst. Ja, das kannst du in einem halben, dreiviertel Jahr, wenn ein bisschen Gras über die ganze Sache gewachsen ist, kannst du das machen. Aber gerade in der momentanen Phase, wo wir immer noch speziell und sehr, sehr kritisch beäugt werden, wo selbst in Braunschweig gesagt wird, oh, das ist aber ein Risikospiel. Und hallo, was haben wir denn mit Braunschweig? Ja, da passiert doch nichts. Ja, gehen wir hin, feiern ein schönes Fest, gewinnen 3-0, gehen wir wieder heim. Ja, wie es jetzt auch passiert ist. Da, ja. Da brauchst du überhaupt kein Risikospiel geben, aber weil, da sind so Leute so vorsichtig mit dem Thema Eintracht Frankfurt, dass es halt gar nicht gut kommt momentan.
Ja. Ich habe prinzipiell auch nichts gegen Pyros, solange, wie du sagst, das in einem vernünftigen Rahmen abläuft, aber es ist nun mal halt im Moment einfach so, dass wir ziemlich stark unter Beobachtung stehen durch diese ganzen Vorfälle, und ich glaube, man auch so ein bisschen versucht, an uns da jetzt so ein bisschen ein Exempel zu statuieren und sagen, von wegen, wir lassen hier nicht alles durchgehen. Und in der Situation, wo man ja eigentlich auch mit einem nicht ganz so hohen IQ draufkommen könnte, dann noch solche Aktionen durchzuführen, ich sage ja auch, lass doch mal zwei Spiele das Ganze ein bisschen ruhen und dann ist doch auch wieder gut. Also,
Ja, es spricht doch nicht gerade dann für die Jungs, die das dann abzündeln. Und es geht ja primär gar nicht darum, ob Pyro toll ist oder nicht oder ob man das haben will und ob man es braucht oder was auch immer. Das geht einfach darum, und da gab es heute auch schon die wildesten Diskussionen im Netz dazu auf sämtlichen Eintracht-Seiten, wo ich der Meinung bin, dass das anscheinend echt nicht jeder verstanden hat. Ja. Es geht nicht darum, ob Pyro toll ist, ob man es braucht oder nicht, sondern es geht einfach darum, dass es einfach seitens des DFB oder DFL oder was auch immer und der Eintracht derzeit extrem schwierig ist, damit umzugehen, aufgrund der Vorfälle in der Vergangenheit, und dass man dann einfach sein Hirn einschalten muss und nicht einfach hingehen kann und während einem Auswärtsspiel, nachdem man schon die Strafe gegen St. Pauli bekommen hat, so eine Aktion abzuziehen, was im Endeffekt wieder den anderen Fans schadet und im Endeffekt der Eintracht wieder schadet, die wieder dafür richtig zahlen muss. Und,
richtig.
Und das wirklich auf sich zu nehmen, dem Verein zu schaden, dem Kollektiv zu schaden, und es gibt halt auch noch Menschen außerhalb der UF, das ist halt extrem daneben, wirklich extrem daneben. Und ja, ich meine, das ging St. Pauli, das ist jetzt, dass da wieder Leute ausgeschlossen worden sind. Ich wurde auch ausgeschlossen, ja, wie so viele andere auch.
Ja, ich auch.
Das nimmt man einmal hin, aber wenn ich jetzt zum zweiten Mal irgendwo ausgeschlossen werde, dann nimmst du es halt nicht mehr so hin. Und dann gibt es halt auch mal keine Spende in die Choreokasse oder was auch immer. Und dann ist es mir auch wurscht, ob es Choreos gibt oder nicht. Wenn ich dafür irgendwie 2-3 Saisonspiele verpasse oder wenn die Eintracht im Endeffekt einen Punktabzug bekommt wegen irgendwelchen 2-3 Schwachmaten, die sich nicht im Griff haben, dann sage ich halt sorry. Geht's ja halt nicht.
Nee.
Und das haben echt viele noch nicht verstanden. Leider noch nicht.
Ja. Deswegen, ich hoffe, dass durch diese Maßnahmen jetzt von der Eintracht dass da vielleicht auch was passiert, vielleicht sich ein paar Leute Gedanken machen, weil ganz ehrlich, das ist schon eine scheißempfindliche Strafe jetzt. Also das hört sich jetzt nicht so dramatisch an, aber gerade jetzt beim Spiel gegen FSV hätte man vielleicht wahrscheinlich schon mal ganz gerne Choreo gemacht. Ja, das ist auch wenn es ein Derby ist, was jetzt uns nicht so ganz großartig belastet, aber das ist schon mal was anderes. Das gab es schon lange nicht mehr, Frankfurt gegen Frankfurt. Und jetzt stehst du da und kannst bei deinem vermeintlichen Heimspiel, was offiziell ein Auswärtsspiel ist, kann sie nichts machen, außer die Füße stillzuhalten.
Ja, der Gastgeber wird
Ja.
eine schöne Choreo machen, kannst von ausgehen.
Ja, gut, okay, die werden jetzt, was weiß ich. Naja, gut, das Thema kommt dann nächste Woche dran. Ja, haben wir dann auch irgendwelche Gäste und so weiter und so fort wahrscheinlich. Ne? Ja, naja, mit 300 Leuten malst du halt mal ein schönes Plakat.
Ja, gut, aber es ist immerhin ein Plakat mehr, als wir haben. Und allein das
Ja,
ist dann schon wieder, du weißt,
genau das
wie das abläuft, dann sind dann wieder dieselben Schwachmaten, die verantwortet haben, dass wir eben jetzt hier keine Choreo machen dürfen. Die fühlen sich dann da auch wieder ans Bein gepisst, zünden wieder irgendwie so eine Wunderkerze und dann fängt das ganze Spiel wieder von vorne an. Ja, das ist wieder so ein endloses im Kreis drehen nachher.
Hoffen wir, dass es nicht mehr.
Das Problem ist einfach, dass sie es nicht verstehen, ja. Die abzündeln, die verstehen es einfach nicht. Und da kannst du dir mundfusselig reden. Die sollen im Regress dafür genommen werden, sämtliche Strafen, die Eintracht bekommt, direkt weiterleiten an die Verursacher. Und ich glaube, dann wird sich das relativ schnell auch dann erübrigt haben, wenn
Ja,
einer das
passt.
zum ersten oder zum zweiten Mal dann wirklich bezahlen muss. Und wenn irgendeiner mal verletzt wird, ja, ob es gefährlich ist oder nicht, aber dumme Situation und einer wird verletzt und derjenige, der da rumzündelt, wird dafür in die Haftung genommen. Dann glaube ich, ist das Thema Pyro relativ schnell erledigt.
Aber pass mal auf, das wird auch passieren. Da bin ich, also jetzt nicht mit Verletzungen oder so, aber das, was du gesagt hast, mit der Haftung von den, sage ich mal, Schädigern. Ja, da bin ich mir schon ziemlich sicher. Die Eintracht ist da anscheinend ziemlich hinterher, um diese Personen, die das auch gemacht haben, ausfindig zu machen und die dann halt mit dieser relativ empfindlichen Strafe dann zu belegen. Weil, wie du gesagt hast, es kann gefährlich sein und es ist auch schädlich für die Eintracht. Das steckt ja dann auch wieder aufs ganze Budget. Wie viele tausend Euro haben wir letzte Saison dadurch verloren? 300.000 oder so? Das ist scheiße. Ja, das fehlt dann auch an allen Ecken und Enden, gerade mal, wenn es nicht so gut läuft. Insofern finde ich es gut, dass die Eintracht das dann auch sofort weitergibt, wenn es möglich ist. Ich weiß ja nicht, wie das damals mit der Kamera gehandhabt wurde, als der Idiot da reingeguckt hat. Ja? Das war ja alles, lief ja alles wahrscheinlich ein bisschen anders. Dürfte sich wahrscheinlich nicht unsichtbar gemacht haben, der Kerl. Ja? Aber passt auf, liebe Freunde. Haltet lieber mal die Füße still und macht mal nichts, und dann geht es dem Verein auch noch einen Tick besser.
Ja.
Kommen wir vielleicht mal noch zu einer anderen Wunderkerze aus der letzten Woche,
Oh
diese
Gott. Oh
Corsé-Geschichte.
nein.
War das jetzt so ein völlig verunglückter Pressejoke oder was sollte diese Nummer?
Ich weiß nicht, vielleicht wollte man nur die Fans irgendwie versuchen, mal an den Gefühlen der Fans zu rütteln oder sie, weißt du, sie entweder desensibilisieren oder so für andere Schandtaten, die da in Zukunft noch kommen oder so. Ich habe keine Ahnung, ja. Also
So
auf jeden Fall
frei nach
das.
dem Motto, wenn ihr weitermacht mit eurem Mist, dann holen wir hier so komische Spieler oder was?
Genau, jetzt kommt Boncé und Türk jetzt beide im Sturm oder so und der Jones ist im defensiven Mittelfeld, wobei ich zu Jones ja sowieso noch eine andere Position habe. Aber ich sag mal so, wäre das vor, was weiß ich, etlichen Jahren gewesen, nach seinem kurzzeitigen, ja, wie seiner kurzzeitigen Zeit, sag ich mal, in Offenbach, als er, glaube ich, nur halbes oder ein Dreivierteljahr gespielt hat, hätte ich gesagt, ja, kein Ding. Aber ganz ehrlich, damals war er top drauf und du hättest ihn als Eintracht damals holen müssen. Da haben wir es wirklich versäumt, ihn zu holen, weil es wirklich damals ein junges Talent war,
Wie so
der schon
oft.
torgefährlich war.
Ja.
Aber jetzt allein, ich will jetzt nichts charakterlich bewerten. Das machen bestimmt, ich weiß nicht, da ist der Sebastian, sagt dann vielleicht was dazu. Ich sage aber nur rein vom Spielerischen her und rein von der Fitness her, wäre es eine Harakiri Aktion gewesen, da irgendwie Geld in den Topf zu werfen und den zu kaufen oder den zu leihen, weil er einfach nicht mehr fit ist. Der wird doch nie freiwillig zu einem Zweitligisten in dem Alter gehen, wenn er top fit wäre. Der wäre auch nie damals in die Wüste gegangen. Das war damals, stand zur Debatte, dass er nach Birmingham geht, da hat er den Medizincheck nicht bestanden und dann muss die Mainzer sich irgendwie überlegen, was sie machen, hat einen super Coup gemacht, gelandet und haben den in den Vereinigten Arabischen Emirate verschifft, ja, wie das halt so läuft. Aber wir sind dann doch nicht die Deppen und kaufen den zurück. Ich wäre Harakiri gelaufen.
Also ich finde ja, das war an Peinlichkeit einfach nicht zu überbieten. Das eine ist ja erstmal, dass man überhaupt die Idee kommt, ja, Bosse irgendwie mit der Eintracht in Verbindung zu bringen. fußballerisch ist es vielleicht das eine oder andere, dass man wirklich sagen könnte, okay, passt bestimmt, könnte irgendwie ins Konzept passen, aber das ist, also charakterlich, ich meine, wir kennen ihn natürlich jetzt nicht persönlich, ja, aber allein wie er sich in den Spielen gibt, und da beziehe ich das jetzt nicht nur schließlich auf die Situation mit Franz, mit Mike Franz, die da abgelaufen ist und den unschönen Worten, die da gefallen sind, aber auch in den anderen Spielen, wo er bei Mainz gespielt hat, ist er immer negativ aufgefallen, und das ist einfach, ich will so Leute einfach nicht bei der Eintracht haben, ja, das ist so eh schon so, dass es die Mannschaft so im Umbruch ist und dass da viele sind, mit denen man sich nicht unbedingt identifiziert und wo sich ein Mannschaftsgefüge noch bilden muss, aber sowas, das ist einfach, nee, den will ich einfach nicht da haben. Aus dem Grund und natürlich, weil, was der Marvin schon gesagt hat, weil es einfach ein extremes sportliches Gesundheitsrisiko ist, auch einfach. Und die andere Sache ist, das ist Bosse an sich, die andere Sache ist, wie man versucht hat, das einzufädeln. Ich glaube nicht, dass es der Wahrheit entspricht, wenn der Hübner sagt, dass er nur in den Stadtwald gekommen ist, weil er mal ein paar Runden durch den Wald drehen wollte. Dass der Profifußballer an sich kein Sportzeug dabei hat, das ist schon ein bisschen unglaubwürdig, wenn er mal aus seinen Emiraten dann rausfliegt. Und warum er ausgerechnet in Fußballschuhen seine Joggingrunden in den Wald drehen wollte, das erschließt sich mir auch noch nicht so wirklich.
Ja, zumal es doch meines Wissens nach vom DFB her oder von irgendwem, das habe ich letztens in einem Fernsehbericht gesehen, gibt es ein Trainingslager oder so ein Trainingscamp, was die extra für vereinslose Bundesliga-Profis anbieten, wo die halt eben sich dann fit behalten können. Also, ja, dann muss der nicht zu uns kommen und da
In Eintracht-Klamotten
da durch den Wald rennen.
Und dann wurde es ja auch, und dann, René, das noch sagen, und dann wurde es ja auch nicht dementiert, dass er nicht am Training nachmittags teilnimmt, wo er dann am Stadion gesichtet worden ist. Allein, dass er schon am Stadion dann so rumturnt, das ist dann schon hanebüchen, ja. Aber dass er dann irgendwie kurz vorm Training abreißt mit der Begründung vom Hübner, dass es jetzt einfach zu viel Aufsehen erregt hätte und zu viel Spekulation ausgerufen hätte, wenn er jetzt am Training teilnehmen würde, nachdem sowieso schon alles spekuliert hat, ja. Also da ist irgendwas extrem schief gelaufen. Ich kann mir schon vorstellen, dass der Hübner den haben wollte und der Fee auch mit Sicherheit, aber dass da irgendwas gewaltig schief gegangen ist. Ob das jetzt an den Fanreaktionen liegt, das wage ich jetzt mal zu bezweifeln, die ja doch mehr negativ als positiv ausfielen. Aber irgendwas muss da gewaltig schief gelaufen sein.
Ich glaube, das war wirklich
ein Desaster.
Ich glaube schon, dass es da irgendwo schon irgendwelche Medizinchecks oder irgend sowas gab, wo du eindeutig gemerkt hast, dass da der Hase falsch läuft, beziehungsweise sonst irgendwas. Ja, das war jetzt ein komisches Sprichwort. Vergessen wir das. Ich meine, selbst sein Verein, wo er momentan noch unter Vertrag steht, hat ja gesagt, dass ja, er selbst da ohne Perspektive ist. Tut mir leid, wenn du selbst da ohne Perspektive bist, dann musst du halt wirklich Gedanken machen, ja. Also insofern, ich finde es gut, dass die Sache wieder abgekühlt ist, ja, mit Bonsay, weil es wäre eine grausam falsche Entscheidung gewesen, ihn irgendwie zu verpflichten, irgendwie Geld in ihn reinzustecken, mehr oder weniger. Bin ich froh, dass der Kelch an uns vorbeigegangen ist. Ich kann es nachvollziehen und finde es gut, wenn wir uns nach Alternativen umsehen. Von mir aus auch in fast allen Bereichen. Im Mittelfeld, denke ich, sind wir eigentlich gut besetzt. Da brauchen wir nichts mehr. Sturm, wie gesagt, wenn da noch sich noch was tut. Wobei ich halt wirklich momentan auch sagen würde, dass Gekas ruhig bleibt. Aber vielleicht geht Fene, wer weiß es genau. In allen anderen Bereichen von mir aus, aber ohne Bonsay. Und ich finde es auch, du kannst ruhig mal einen Arschlochspieler verpflichten, wie ein Bonsay. Aber das soll dann doch irgendjemand sein, mit dem er sich einen Tick mehr identifizieren kann. Weil es gibt Charaktere, vielleicht gibt es noch ein paar Charaktere, mit denen er sich trotzdem identifizieren kann.
Ja, bevor wir zu dem Thema Düsseldorf und dem nächsten Spiel kommen, vielleicht noch kurz DFB-Pokal-Auslosung. Zweite Runde war am Samstag, meine ich.
Genau.
Ja, Samstagabend. Ja. Wir haben Kaiserslautern zugelost bekommen.
Zu Hause?
Glaube ich. Ja.
Das wird schön. Das wird großartig.
Da können wir uns, glaube ich, alle drauf freuen, ja.
Ich finde es eine geile Sache.
Ja? Ist es ein Wochenende oder unter der Woche?
Ja.
Ja.
Gute Frage.
Gute Antwort.
Muss man doch mal vorbereiten, so eine Frage.
Ich habe den Spielplan offen, also so ist das nicht, aber ich weiß gar nicht, hier stehen, glaube ich, nur Ligaspiele drin.
Bin mir fast sicher, dass es
DFB-Pokal. Aktuell steht drin der 26.10. ein Mittwoch?
Ja, das ist gut möglich, ja.
Das passt. 15.30 Uhr?
Ja. 15.30 Uhr, das glaube ich allerdings
nicht. Das glaube ich auch noch nicht. Nee, also müsste dann ja rein theoretisch irgendwas in den Abendstunden sein, also von daher Heimspiel, Flutlicht.
Ja, das wird super.
Wie letzte Saison, Hamburg war doch, glaube ich, auch schon zweite Runde oder so, ne? Auch zu Hause war das zweite Runde. Ja, ich also meine, insofern, so es war auch ein Mittwoch, so wird es wieder laufen. Ich finde es super, dass es zu Hause ist. Kaiserslautern ist ein Gegner, der ist nicht leicht, der spielt erste Bundesliga, letzte Saison irgendwie haben sie sich gerettet, ja, mehr oder weniger ja auch zu Recht. Das ist ein starker Gegner, aber ein schlagbarer Gegner zu Hause, gerade wenn es bei uns vielleicht auch bis dahin in der zweiten Liga richtig gut rundläuft und wir vielleicht ein bisschen Euphorie haben, ist das zumindest kein Gegner, der unmöglich ist zu schlagen. Wäre das jetzt wieder auswärts Bayern, da hätte ich schon wieder gesagt, ach komm, weißt du, scheiß DFB, ja, das könnt ihr mir jetzt hier erzählen, ja. Zufällig kriegen die Bayern ja wieder uns ausgelost, ja. Aber so finde ich das super und da ist eine Chance da.
Ja, gut, gegen die Bayern kannst du doch auch gewinnen, du musst da nichts machen, die machen nur die Tore von allein.
Siehe Gladbach.
Ja, also.
Ich finde es gut, also Kaiserslautern bei uns zu Hause, da ist es auch, da allein durch das Heimspiel wird der Unterschied Erste Liga, Zweite Liga schon mal ausgeglichen. Das ist schon was ganz anderes, als wenn wir jetzt zum Beispiel in Lautern spielen würden. Insofern bin ich da optimistisch und das wird bestimmt ein richtig schöner Abend. Da freue ich mich wirklich drauf. Mhm. Das wird richtig gut.
Ja, dem ist aus meiner Sicht zum jetzigen Zeitpunkt nicht viel hinzuzufügen, weil sind noch 5-6 Wochen hin, lass mich rein, ja, 5 Wochen. Sogar der Herr Fee hat ja in seinem Interview, was du vorhin sagtest, Sebastian, gesagt, von wegen, was interessiert mich jetzt, Kaiserslautern, das ist noch 5 Wochen hin.
Nein, er hat gesagt, es interessiert ihn ein Dreck.
Gut, wörtlich zitiert, es interessiert ihn ein Dreck.
So viel Zeit muss sein.
So viel Zeit muss sein, wunderbar. Was uns am jetzt mehr interessiert und sicherlich auch den Herrn Fee, ist das Spiel am kommenden Montag, 20.30 Uhr oder 15? Ich komme da immer durcheinander.
15, glaube ich.
15, ja.
Das ist noch alles so neu für uns.
Ja, warum 20.15 Uhr? Früher war das mal 20.30 Uhr, die Zeit konnte ich mir merken, ja. Aber 20.15 Uhr ist so ganz, ganz merkwürdig, finde ich.
Ja, extrem Banane.
Ja, Spitzenspiel, der Tabellenerste, Fortuna Düsseldorf ist beim Tabellenzweiten, nämlich bei uns zu Gast und darf Punkte da lassen, oder?
Das ist Pflicht, also Fortuna, schön, dass du da bist, ohne Punkte geht's wieder nach Hause. Ich meine, die haben eine ganz gute Mannschaft, die haben sich auch adäquat verstärkt, aber trotzdem sollten wir nicht nur aufgrund des letzten Spiels einfach mit stolz geschwellter Heldenbrust ja, zum Spiel gehen und einfach die 3 Punkte uns holen. Also ein klarer Sieg, was anderes ist für mich nicht akzeptabel.
Obwohl es natürlich bei Montagsabendspielen immer extrem dröch ist. Ja. Da gibt es ja selten mal Spiele, die wirklich da mitreißend sind, sondern das sind die klassischen 0-0 oder wenn es gut läuft 1-1 Spiele. Mhm. Da hoffe ich dann auch mal nicht drauf. Ich denke schon, also ich meine, Spitzenspiel ist jetzt wahrscheinlich alles noch ein bisschen früh und auch mal ein bisschen Ironie da drin. Wenn der
Nein, weil die Eintracht-Spiel ist immer Spitzenspiel.
Genau. Genau. Siehst du, Marvin hat das Thema verstanden.
Also nach 3 Spieltagen das Spitzenspiel, sensationell. Ich denke schon, das wird, glaube ich, ein ausgeglichenes Spiel. Die Fortuna ist ja eigentlich gar nicht so schlecht und die stehen nicht zu Unrecht auf dem ersten Tabellenplatz. Die haben 3 Spiele gut gespielt und das wird bestimmt ganz interessant. Ich gehe davon aber aus, dass wenn die Hütte gut gefüllt ist, dass wir da auch als Tabellenführer dann aus dem Spieltag rausgehen.
Was denkt ihr, mit was für einer Aufstellung wir auflaufen werden? Mein Tipp wäre ja ziemlich identisch zu dem, was wir jetzt gegen Braunschweig gesehen haben.
Ja, stimme ich dir überein. Also ich glaube gar nicht, dass sich irgendwas ändert. Ich weiß jetzt nicht, ob es irgendwelche, also gelbe, rote Karten gibt es nicht.
Verletzung ist auch nichts bekannt.
Ja. Also genau gleiche Aufstellung, hat sich das verdient, genau nochmal so aufzutreten wie der letzten im letzten Spieltag. So wird es laufen, wird keine Veränderung geben.
Denke ich auch nicht. Also die wird genauso spielen, auch der Gegas wird vorne spielen, der wird zum Sturm, wird sich nichts tun. Das gab ja mal die Diskussion, ob man den Lehmann nochmal rausnimmt, weil er wirklich jetzt so schwach gespielt hat. Aber ich denke, das wäre jetzt auch ein falsches Signal. Solange dann wirklich der Schwegler noch seine Leistung erbringt, der kompensiert das auch, wenn der Lehmann nur 70% bringt. Und der muss Spielpraxis sammeln und der muss, wenn es da reinkommt, dafür ist er einfach auch zu teuer und zu gut, der Herr Lehmann. Und von daher denke ich, wird sich da nichts Großartiges tun, man wird auch nicht groß verschieben, sondern wird mit der gleichen Aufstellung wie gegen Braunschweig antreten.
Denke ich auch. Und wenn, dann kannst du während des Spiels dann nochmal irgendwas ändern. Wenn Lehmann sich nicht verbessert, hast du immer noch jemanden wie Clark oder so in der Hinterhand, den du dafür einwechseln kannst. Ich glaube auch, das bleibt mit der gleichen Aufstellung auf jeden Fall. Was sagt ihr? Tipp?
Ja, Sebastian, fang du an. Wie viele Tore macht der Fußballgott?
Natürlich mindestens eins plus ein Assist, dass der Radnor dann auch mal trifft als Joker. Und ich sag dann 2-0, der Nikolov fällt seinen Kasten sauber.
Ja, ach so, jetzt habe ich gerade geträumt. 2-0.
Wunderbar. Vom Fußballgott.
Ja, natürlich. Tag und Nacht.
Du weißt, hast du eigentlich auch Fußballgott-Bettwäsche, Sebastian?
Nein, aber ich habe ungelogen ich habe mal nach dem Museum, im Eintracht-Museum, gab es mal so einen, der hat so Pins verkauft. Und da habe ich mal so einen Alex Meyer-Pin gekauft und der liegt irgendwie in der Nähe meines Bettes. Warum auch
immer. Ja, ja, okay. Ja, ein eindeutiger Man-Crush, sage ich da mal. Ja. Okay, nee, ist okay, ich ignoriere das Thema jetzt einfach, ja, und sage jetzt, ich stimme trotzdem mit dir überein und sag mal 2-0, ja, aber mehr Tore fallen auf keinen Fall, weil es ein typisches, wie du schon gesagt hast, Montagsspiel ist.
Ja, ich hätte jetzt auf ein 2-1 getippt, weil ich durchaus denke, dass wir noch nicht so ganz gefestigt sind hinten in der Abwehr. Unser einer geht ja immer mal irgendwie dann doch durch. Zwei Tore sollten wir aber durchaus schießen. Ich denke, Gekas wird diesmal belohnt werden und wird eins schießen. Und irgendjemand aus dem Mittelfeld wird eins schießen, den ich nicht näher benennen möchte. Und ja, das ist so meine Meinung zu dem Thema.
Ja.
Da können wir mit leben, oder?
Auf jeden Fall.
Denke ich auch. Ja, habt ihr noch Themen?
Eigentlich alles bestens.
Wir müssen halt jetzt immer die Aufstiegsfeier irgendwann mal anfangen zu planen.
Na.
Mai ja. Ist ja dann auch schnell.
Aber ja, erstmal Herbstmeister, oder?
Ach, ist auch noch. Auch,
ich finde es ja super, dass wir dann, wenn wir wirklich Meister werden, wovon ich natürlich auf jeden Fall ausgehe, dass wir dann wenigstens auch mal eine Schale bekommen, weißt du? In der neueren Zeit der Eintracht ist uns das ja selten gelungen, dass wir irgendwie welche Pokale. Ach, stopp, der Antalya Cup. Oh, das wollte ich jetzt nicht vergessen.
Der Antalya Cup.
Den haben wir natürlich gewonnen, der uns anscheinend in den Abgrund gebracht hat. Aber so eine Salatschüssel ist auch schon mal was Feines jetzt.
Gibt es für den Zweitligameister eine Schale?
Der Marvin weiß das ganz genau. Habe ich gefühlt gut informiert. Ja, schon seit 2 Jahren gibt es jetzt so eine Schale. Ja, ja.
Und was steht da drin?
Ja, was weiß ich, Zweitligameister.
Erster der Verlierer oder was?
Ja, genau, Meister der Herzen, irgend sowas, halt, keine Ahnung. Aber da steht was drauf, irgendwas, eine zweite Bundesliga hier, nur für dich oder so, keine Ahnung. Also ich denke, das lohnt sich, diese glorreiche Meisterschaft einzuheimsen.
Ja, das lohnt sich auf jeden Fall, auch wenn du nicht so einen komischen Obstteller da kriegst.
Da steht wirklich drauf, Meister der zweiten Bundesliga.
Siehst du?
Ach, du ahnst es nicht.
Das ist aber eine fragwürdige Ehre.
Ja, früher, ich meine, sie hatten ja vor 3 Jahren noch überlegt, oder vor 2 Jahren, einen Ligapokal zu machen, wo die 17 Erstligisten und der Aufsteiger, also der Erstplatzierte der zweiten Liga da mitmischt, um einen UEFA Cup bzw. einen Euroleague Platz separat da nur auszuspielen. Dann hätte sich das natürlich noch mehr gelohnt.
Dann ist es gelohnt. Aber das Ding sieht aus wie eine Felge vom Auto. Naja.
Wahrscheinlich von einem Opel oder sowas. ich würde sagen, wir sind mit den Themen durch. Machen wir den Sack zu. Freuen uns auf ein schönes Fußballwochenende. Können uns ja alle anderen erst angucken, bevor wir dann am Montag drankommen. Und ja, melden uns dann in der nächsten Woche in gewohnter Art und Weise vor dem großen Spiel gegen den FSV und haben dann hoffentlich auch noch einen Gast dabei. In diesem Sinne, für diese Woche, macht's gut.
Ciao.
Ciao.